Alle die, die hierher gekommen sind, waren auch der Überzeugung, dass sie das Richtige taten und haben es danach auch nicht bereut.
Ich finde es ja viel
Richtig.
schöner, wenn Männer sitzen beim Pinkeln, aber.
Wenn sie sich geoutet hatten, und offen mit der Thematik umgehen, dass die eigentlich freier leben, weil sie ja nichts mehr verstecken müssen.
Transgender ist ja nicht frei von Anfeindungen.
Ja, das ist, erlebe ich auch.
Ist Ihre Abteilung was ganz Besonderes?
Für mich schon, aber ich glaube, das sagt jeder über seine Abteilung.
Unsere Berufung, Gutes tun jeden Tag.
Herzlich willkommen bei Warum Ich, der andere Gesundheitspodcast. Das Leben schreibt Geschichten, auf die uns kein Lehrbuch vorbereiten kann. Wir werden diese Geschichten hier erzählen. Mein Name ist Martina Konrad und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Warum Ich verbindet medizinische Präzision mit menschlicher Zerbrechlichkeit und menschlicher Stärke. Wir möchten Menschen und Schicksale vorstellen, Wege aufzeigen und dabei helfen, Vorurteile abzubauen. Wir stellen PatientInnen vor und die Menschen, die ihnen bestenfalls helfen können, in der Medizin und in der Pflege. In der letzten Folge haben wir die emotionale Reise von Micha gehört und ihn begleitet, auf seinem langen, hoffnungsvollen, aber auch durchaus schmerzhaften Weg in eine neue Körperlichkeit. Von einem Menschen mit einem weiblichen Körper zu einem Mann. Doch wer hält eigentlich das Skalpell, wenn ein Leben neu geformt wird? Heute spreche ich mit dem Chirurgen, der gemeinsam mit seinem hochspezialisierten Team diesen Weg medizinisch überhaupt erst möglich macht. Wir sprechen ja oft von geschlechtsangleichenden Maßnahmen, als wäre es einfach nur ein Knopfdruck. Doch medizinisch gesehen ist es eine Reise an die Grenze des Machbaren. Mein heutiger Gast ist eine Art Architekt des Körpers. Er arbeitet dort, wo Nerven mikroskopisch fein verbunden werden müssen und wo die Heilung jedes Millimeters darüber entscheidet, ob ein Mensch sich später spüren kann oder nicht. Wir blicken heute im wahrsten Sinne des Wortes hinter die OP-Maske. Was passiert eigentlich, wenn Gewebe umfunktioniert wird? Wenn aus einem Körperteil ein anderes entsteht? Und was geht im Kopf eines Chirurgen vor, wenn die Natur Widerstand leistet? Herzlich willkommen, Dr. Sascha Bull. Er ist stellvertretender Chefarzt an der Evangelischen Elisabeth-Klinik in Berlin, Klinik für plastische, konstruktive, ästhetische Chirurgie sowie Handchirurgie. Schön, dass Sie heute bei uns sind, Herr Dr. Bull.
Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich auch. Das ist ganz toll, dass Sie diesen Podcast machen. Ich bin sehr gerne dabei.
Der Podcast heißt Warum Ich? Die Frage stelle ich den Patienten, aber die Frage stelle ich natürlich auch den Ärztinnen und Ärzten. Warum machen Sie das, was Sie machen?
Ja, zum einen bin ich ja plastischer Chirurg geworden, weil ich gerne operiere. Das ist das eine, aber auch gerne, weil ich natürlich Menschen helfe im Allgemeinen. Und dass ich jetzt das Spezielle mache, was Sie gesagt haben, was ich jetzt auch mache, also die Transgender-Chirurgie als Schwerpunkt, das hat sich einfach im Laufe meiner Karriere so entwickelt, ohne dass ich das eigentlich von Anfang an geplant habe. Weil man das im Studium, zumindest zu meiner Zeit, war das gar kein Thema und man hat das auch nicht gelernt.
Die Elisabeth-Klinik, die ist eine echte Kiez-Klinik, also auch eine relativ kleine Klinik, die liegt so in Mitte, Tiergarten, Schöneberg, also das ist wirklich echt Kiez da und auch ein bisschen mit Schwerpunkt Gegend. Warum ist gerade da eines der größten und wichtigsten Transgender-Zentren Deutschlands überhaupt entstanden? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, es hat damit begonnen, dass ich mit meinen damaligen Kollegen 2010 hier überhaupt die plastische Chirurgie gegründet habe. Die war hier gar nicht vorhanden. Und da hat sich im Laufe der Zeit haben wir natürlich plastisch-chirurgische und auch handchirurgische Operationen durchgeführt. Und eben weil es Berlin ist, denke ich mal, war auch schnell die Anfrage von Transgender-Patienten und Menschen da. Und da haben wir uns gesagt, ja, da müssen wir irgendwie helfen. Das machen wir auch gerne. Und da hat sich das im Laufe der Jahre immer weiterentwickelt. Und am Anfang war es noch so ohne Instagram und so weiter. Also Social Media, da war es über die Mund-zu-Mund-Propaganda und da ging es auch relativ schnell rasant nach oben, sodass wir auch gespürt haben. Also 2010 haben wir das gegründet und ab 2016 war es eigentlich so dermaßen nach oben geschossen durch diese Mund-zu-Mund-Propaganda. Da haben wir eben gemerkt, dass der Bedarf bei den Menschen auf jeden Fall da ist. Das hat uns auch am Anfang überrascht, dass es so viele Menschen gibt, die diese Problematik für sich selber haben und wo wir auch helfen können. Und deswegen hat sich, würde ich sagen, seit 2016 noch rasanter nach oben entwickelt. ja, so dass es jetzt zu dem geworden ist, was es jetzt ist letztendlich.
Vor allen Dingen, es sind ja viele Operationen. Also die Zahl liegt so bei 950 OPs im Jahr. Das sind natürlich nicht alles, das sind nicht 950 unterschiedliche Patienten, sondern das sind tatsächlich dann auch Wiederholungspatienten, weil es ist ja nicht mit einer OP getan. Der Laie denkt sich dann, das klingt so mechanisch. Man schneidet hier ein bisschen was ab und näht da ein bisschen was an. Aber so ist es ja überhaupt nicht. Das ist ja ein hochkomplexes Thema.
Ja, ganz genau. Also so einfach, wie Sie das dargestellt haben, ist es wirklich nicht. Es ist so, man muss sich das grob vorstellen, das ist bei uns in der Klinik so, so haben wir dieses Verfahren für uns verfeinert und auch entwickelt. Es sind eigentlich, wenn wir jetzt von den Transgender-Operationen von Frau zu Mann reden, sind es 7 Operationsschritte, die eigentlich geplant sind und die man ja auch im Abstand von mehreren Monaten durchführt. Es gibt auch andere Kliniken in Deutschland, die machen das sicherlich in 2, 3 Operationsschritten, aber wir haben für uns beschlossen, das sind dann auch immer sehr viele Operationen auf einmal, was für den Körper auch sehr belastend ist. Also so, dass wir unser Schema haben, dass wir in der Regel 7 geplante Operationsschritte durchführen. Und da ist es eben nicht einfach abschneiden und wieder dran nähen, sondern man muss schon viele Sachen berücksichtigen und auch individuelle Wünsche berücksichtigen, die halt chirurgisch machbar sind. Und alle diese Operationsschritte zusammen, das kommen wir auf ungefähr knapp 1000 Eingriffe zurzeit im Jahr, was sich sehr schön in die Höhe entwickelt hat. Aber es sind natürlich nicht diese knapp 1000 Patienten, sondern 200 bis 300 vielleicht, die eben aber die jeweils diese mehrfachen Schritte oder unterschiedlichen Schritte durchlaufen.
Wie erleben Sie die Menschen, die zu Ihnen in die Klinik kommen das erste Mal? Die haben ja schon ein relatives Stückchen Weg hinter sich.
Ja, das stimmt. Also man muss immer berücksichtigen, das ist mir auch früh klar geworden und ein Mensch, der sich damit nicht beschäftigt hat, kann das vielleicht im ersten Moment auch nicht so nachvollziehen, dass die Betroffenen im Prinzip bisher ein schweres Leben haben. Und zwar würde ich sagen, fast ausnahmslos, weil sie ja für sich gesehen im falschen Körper geboren worden sind und damit auch nicht so sagen können, auch ja, das ist jetzt so und ich lebe eben so weiter. Das ist einfach nicht machbar. Und das, was, glaube ich, viele nicht verstehen, die sich mit der Materie nicht beschäftigen, dass es für ganz viele, für die allermeisten nicht irgendein Wunsch ist, wo ich sage, ich lasse mich jetzt mal operieren. Ich meine, das macht ja eigentlich sowieso keiner freiwillig. Sondern dass es ein wirkliches Muss ist, um weiterleben zu können und auch glücklich weiterleben zu können. Und da bieten wir mit der plastischen Chirurgie in Kombination mit den Gynäkologen und Urologen aber auch also eine sehr schöne chirurgische Therapiemöglichkeit, damit diese Leute wirklich dann den Rest ihres hoffentlich noch langen Lebens dann glücklich leben können.
Ein großer Schritt ist ja schon getan, bevor die Patienten zu Ihnen kommen. Sie sagten ja gerade so eine Zusammenarbeit mit der Gynäkologie. Was passiert da genau?
Da ist es so, dass wir an diesen einen, ich hatte ja eben von 7 OP-Schritten, Teilschritten besprochen. Der eine Schritt ist die Entfernung der Gebärmutter und der Eierstöcke. Das machen bei uns immer noch die Gynäkologen und nicht wir plastischen Chirurgen. Insofern ist da die Zusammenarbeit hier konzernintern mit den gynäkologischen Abteilungen, aber auch von außerhalb sehr gut.
Ein Geschlecht wird ja nicht nur bestimmt durch die äußerlichen Geschlechtsmerkmale, sondern eben auch durch die Hormone. Die spielen sicherlich auch eine riesengroße Rolle in ihrer ganzen...
Ja, ganz genau. Also die Patienten, um das auch nochmal zu ergänzen, zur vorherigen Frage, kommen sehr unterschiedlich hier an. Also sie sind zum einen... haben sie schon viel mitgemacht in ihrem Leben, dann gibt es welche, die sind sehr ängstlich und wissen erstmal nicht, was auf sie zukommt und haben wir ja das Erstgespräch mit einem plastischen Chirurgen überhaupt, was das Operative angeht und dann gibt es welche, die haben sich schon komplett grundlegend beschäftigt mit der Situation und wissen da auch sehr genau Bescheid, wissen auch mit den Operationsrisiken Bescheid und so. Also es ist eine sehr große Spannbreite zwischen verängstigter Unsicherheit, zwischen ich weiß, was ich jetzt will und das möchte ich jetzt und das machen wir jetzt so und ich weiß auch alles, wie alles schon abläuft. Also so diese Range haben wir sozusagen und wir haben auch sehr junge Leute hauptsächlich, also schon ab 14 Jahren, wobei wir bis auf die Entkernung der Brust, die wir schon ab 16 Jahre durchführen, sonst führen wir alle Operationen ab dem 18. Lebensjahr durch. Diese Menschen kommen eben hierher und haben vorher aber schon in der Regel eine psychotherapeutische Betreuung und auch nicht immer, aber meistens eine Hormonbehandlung, die schon begonnen hat. Und das ist natürlich der erste wichtige Schritt für diese Menschen.
Diese ganze Geschichte ist ja mehr oder weniger in Deutschland eine Kassenleistung. Sieht die Kasse psychotherapeutische Begleitung vor? Muss man das machen?
Ja, zurzeit ist es auch so, und dass man mindestens ein Indikationsschreiben oder psychotherapeutisches Gutachten hat, was im Prinzip diese geplanten Operationsschritte, ob es jetzt nur die Entfernung der Brust ist oder doch weitergehende Operationsschritte, dass man das schriftlich befürwortet und dass sich in mehreren Sitzungen, die anzahlmäßig vorgegeben sind von der Krankenkasse, auch dass dies durchlaufen wird, damit eben möglichst wenig oder gar nicht der Fehler passiert, dass man jemanden operiert, wo der dann im Nachhinein sagt, oh, ich habe mich geirrt, das ist doch was anderes. Wobei das, was ich jetzt eben geschildert habe, habe ich eigentlich in meiner Karriere bis jetzt nicht erlebt. Also alle die hierher gekommen sind, waren auch der Überzeugung, dass sie das Richtige taten und haben es danach auch nicht bereut.
Jetzt müssen Sie ja quasi was Neues schaffen, was es nicht gibt. Dazu gehört, es gibt einen Penis, der muss gebaut werden. Und es gibt eine Harnröhre, die muss ja auch irgendwo herkommen. Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, genau. Also wir sprechen hier hauptsächlich über die Frau-zu-Mann-Operation, weil das unser Schwerpunkt ist. Deswegen begrenze ich mich hier auch mal auf das, was Sie eben gesagt haben. Also der Penis, es gibt mehrere operative Möglichkeiten. Ein Penis oder Penoid, wie wir das nennen, weil es ja nicht der Original-Penis ist, sondern eben nur was nachgebaut ist, in Anführungszeichen, dann kann man eben, wie gesagt, aus mehreren Spenderarealen entnehmen. Der Goldstandard hier ist immer noch aus dem Unterarm, an dass man die Haut und das Fettgewebe da so entnimmt mit den Blutgefäßen und den Gefühlsnerven und die so wieder zusammennäht, dass es eben eine Penisform kriegt und die unten an der richtigen Stelle dann quasi mit der unter dem Mikroskop annäht, sodass auch eine weitere Durchblutung gewährleistet ist, möglichst ein gutes Gefühl im Penoid entstehen kann. Andere Spenderareale sind aber auch der Oberschenkel. Das sind die beiden gängigen Spenderareale für einen neuen Penis sozusagen, den man erschafft.
Die Harnröhre, die ist hoch anfällig für Infektionen. Wie muss man sich das da vorstellen als Laie? Wie funktioniert das mit der Harnröhre?
Ja, genau. Also mit der Harnröhre in diesem neuen Penoid, da gibt es auch unterschiedliche Operationsmethoden, wie man eine neue Harnröhre praktisch an die originäre weibliche Harnröhre dann noch heransetzt und heranbaut. Das ist eben so, das ist ja nicht die Original-Harnröhrenoberfläche. Das heißt, man konstruiert was Neues und das ist auch immer anfällig für Fisteln, also so Bereiche, wo das denn doch nicht ganz dicht ist und der Urin an einem Loch mehr rauskommt, als man eigentlich möchte. Oder eben Harnröhrenstenosen, das sind Verengungen, die sich durch Narbenbildungen, die ganz normal sind, bilden können und diese Verengungen können in unterschiedlichen Ausmaßen auftreten. Das weiß man vorher auch nicht. Die Nähte sind alle immer super, daran liegt es nicht. Aber eben die Narbenbildung ist bei den Menschen unterschiedlich. Und es kann sein, also Narben werden sich immer bilden, aber die können sich eben so stark bilden, dass sie eben diese Verengungen verursachen und damit auch die Probleme. Und somit ist diese Gesamtrekonstruktion bzw. Konstruktion der neuen Harnröhre eines der Schwerpunkte, was eigentlich am meisten Probleme für die Patienten machen kann.
Welche Probleme gibt es? Was kann passieren?
Also wie gesagt, bei den Harnröhren eben Fisteln und Harnröhrenstenosen, also Verengung durch Narbenbildung oder Fisteln durch Nicht-Einheilung oder durch Lücken, die auch durch die Nähte, nicht weil es schlecht genäht ist, sondern weil die Wundheilung da einfach auch erschwert ist, sich bilden können. Das ist das bei der Harnröhre. Ansonsten, wenn man so ein Penoid nimmt, kann das im allerschlimmsten Fall auch mal absterben. Das heißt, dass dieser Gewebetransfer nicht geklappt hat und nicht gut durchblutet ist. Das wäre natürlich das Schlimmste, was man annehmen kann für den Patienten. Gott sei Dank haben wir das in unserer Abteilung auf ein wirkliches Minimum reduziert, aber ganz auf null kann das kein Arzt in kein Krankenhaus Ihnen garantieren vorneweg. Aber wir haben natürlich auch im Laufe der vielen Jahre Sicherheitsmaßnahmen gebildet und so, und die dann sofort greifen, wenn wir sehen, dass sich so etwas anbahnen könnte. Und also alle Rettungsoperationen für so einen Verlust oder für einen Penoid greifen dann automatisch. Und insofern ist Gott sei Dank diese Rate, dass wirklich ein Penoid dadurch kaputt geht, sehr klein ist.
Das heißt also, Sie sind doch natürlich angewiesen auf die Mitarbeit der Patienten, dass die dann eben auch entsprechend ihr Leben umstellen, dass sie vorsichtig sind, dass sie auf besondere Hygienemaßnahmen achten.
Genau, das ist ja aber eigentlich bei jeder, ich sage mal, plastischen Operation so, aber jetzt speziell bei den Transgendern ist es so, dass wir zum einen natürlich hier ein sehr kompetentes und auch langjähriges zusammenarbeitendes Team aus plastischen Chirurgen, aber auch der Pflege haben. Und es gehören immer alle dazu. Also wie gesagt, auch die Anästhesie, die Anästhesiepfleger, dass die unmittelbare Betreuung nach der OP richtig läuft, dass die Pfleger und Schwestern auf Station wissen, wann sie wo was zu untersuchen haben nach der Operation. Da gibt es Schemata, damit eben so ein Penoid nicht kaputt geht. Und wenn es die ersten Anzeichen dazu gibt, dass alle wissen, welche Anzeichen das sind und möglichst schnell gehandelt werden kann, denn dann ist die Chance am größten, dass man das Penoid retten kann. Und die greifen alle wunderbar bei uns ineinander, über die Jahre hinweg auch immer weiter optimiert. Und insgesamt ist es auch eine ganz tolle Leistung des großen Teams, was sich innerhalb der letzten Jahre so immer erweitert hat. Und es gibt halt viele Oberärzte hier auch, mit denen ich seit Jahren zusammenarbeite. Und das ist natürlich auch sehr schön, wenn man sich menschlich versteht und auch sieht, dass man insgesamt viel schafft für das Krankenhaus, aber natürlich für den Patienten auch und für viele Patienten, die uns dann auch dankbar sind.
Ist Ihre Abteilung was ganz Besonderes?
Für mich schon, aber ich glaube, das sagt jeder über seine Abteilung. Bei unserer Abteilung ist es wirklich so, ich habe es ja nun mit von Anfang an erlebt, die wir nur zu zweit hier waren und inzwischen sind wir 15 Ärzte. Und auch die Ärzte untereinander verstehen sich super. Also die machen auch privat was zusammen. Ich mache auch privat mit dem was zusammen, nicht immer und ständig, aber schon. Also das ist, finde ich, auch ein wichtiges Zeichen, dass man auch privat mal ein bisschen was mit sich anfangen kann oder nicht immer nur von 8 bis 4 hier sitzt und dann geht jeder seiner Wege. Und also von dem her ist es ja schön, auch mit den Schwestern und Pflegern auf Station. Es ist eine super Zusammenarbeit. Also wir machen das alles hier mit niedrigen Hierarchien. Das habe ich auch bewusst so nach und nach entwickelt. Das war hier nicht immer so, aber letztendlich ist es jetzt in den letzten Jahren sehr schön so geworden und das will ich auch weiter so führen, weil das einfach gezeigt hat, dass das für das Team, für alle Beteiligten, aber auch für die OP-Ergebnisse und für die Empfindung des Patienten hier, das Erleben des Krankenhauses vom Patienten hier, die beste Variante ist.
Wann ist für Sie das schönste Ergebnis erreicht? Wenn der Patient ein ganz erfülltes Leben leben kann, wenn er so aussieht, wie er aussehen möchte, wenn er eine erfüllte Sexualität leben kann. Wann sagen Sie, jo, wir haben hier super gearbeitet?
Ja, das ist natürlich zum einen das. Also das heißt, dass man den Patienten sieht, wenn er ganz glücklich ist. Das fängt ja schon an, welche nur die Mastektomie, also Entfernung der weiblichen Brust, haben wollen und die sehen das erste Mal nach 5 Tagen wird der Verband abgemacht und die sehen das erste Mal quasi ihren neuen männlichen Oberkörper und dann sieht man schon, wie, also ist alles dabei, dass die einfach weinen vor Freude und dass sie eben nur strahlen und einfach sehr glücklich sind. Das sieht man schon und da freue ich mich auch immer noch sehr. Und wenn ich natürlich auch sehe, es nützt ja nichts, wenn der Patient sich freut und ich sehe, aber da ist irgendwas, was nicht gut heilt und so. Deswegen ist das andere genauso wichtig, dass ich auch unter professioneller medizinischer Sicht sehen kann, okay, da ist jetzt alles in Ordnung abgelaufen und die Heilung ist gut. Und dann ist am besten ist immer die Kombination aus beiden.
Für Sie ist es Höchstarbeit. Also Sie stehen 8 oder 10 Stunden am OP-Tisch mit Ihren KollegInnen. Sie arbeiten mikrochirurgisch, wie fühlt man sich, wenn man unter der OP merkt, man muss improvisieren, vielleicht weil irgendwas nicht richtig funktioniert oder weil Gewebe eben nicht immer gleich ist. Wie geht's Ihnen dann?
Das ist so, also zum einen sind wir ja erstmal ein sehr großes Team inzwischen, sodass auch nicht jeder jeden Tag 8 Stunden eine schwerste Operation durchführen muss. Wir wechseln uns da schon ab und das ist auch gut so. Wir müssen ja auch Sprechstunden machen und so, sodass also ein gewisser Wechsel da ist, dass man nicht ständig unter Hochspannung hier ist. Und es ist so wie mit allen, glaube ich, was man sehr oft macht. Es kommt eine gewisse Routine rein und es hat sich auch im Laufe der letzten Jahre das so entwickelt, dass man auch auf alle Eventualitäten eigentlich eine Lösung weiß. Auch da läuft quasi so ein internes Schema ab, dass man weiß, wenn das jetzt schlecht ist, dann mache ich das und dann mache ich das und dann mache ich das. Und zum Schluss hat man alles gemacht, was man eigentlich vorher im Team besprochen hat, was eigentlich klar ist. Und natürlich unterstützen wir uns auch gegenseitig und wenn jemand noch eine andere Idee hat, probieren wir was aus. Wenn das, also wir beraten da auch wirklich und so. Letztendlich muss man sagen, dass es so ganz, ganz große Sachen, die jetzt besonders sind, die sind sehr selten, weil wir einfach vieles schon gesehen haben. Und ansonsten muss man aber auch in der Operation bereit sein zu improvisieren und dann mit den entsprechenden Ideen sagen, da gibt es bei denjenigen das Blutgefäß nicht so gut, wie wir es eigentlich vorher dachten. Dann nehmen wir, gucken wir, ob wir das von der Gegenseite zum Beispiel vom Bauch, wenn man da was an Blutgefäßen anschließen muss mit dem Penoid, dass man dann sagt, man geht auf die linke Seite des Bauches anstatt auf die rechte Seite. Es trifft sich nachher sowieso in der Mitte beim Penoid, aber das kann schon mal vorkommen. Oder wenn man das Penoid am Unterarm wegnimmt, dann können die Nerven auch mal anders laufen, als es eigentlich gedacht ist. Das kann man vorher nicht in der Form untersuchen. Und dann muss man auch improvisieren oder zur Not einen Nerven wieder nähen, den man durchtrennen musste, was nicht anders ging denn. Aber man kann den Patienten dann in der Operation nicht dazu befragen und muss letztendlich im Sinne des Patienten entscheiden.
Die Menschen, die zu Ihnen kommen, die haben sicherlich viele, viele Fragen. Und ich kann mir vorstellen, eine wird sicherlich sein, wenn alles gut gelaufen ist, Dr. Buhl, wenn die Operation richtig spitze, alle Narben verheilt, man ist wieder belastungsfähig. Ist denn dann ein erfülltes Sexualleben, vielleicht auch Orgasmusfähigkeit möglich?
Ja, das ist durchaus möglich. Also rein anatomisch gesehen, auf jeden Fall. Wir operieren immer so, dass wenn wir jetzt bei den Operationen Frau zu Mann bleiben, dass die Klitoris, die hat zwei Nerven, zwei Nervengeflechte, die dahin führen und eins bleibt unangetastet und das andere Nervengeflecht wird praktisch, beziehungsweise der andere Nerven wird mikrochirurgisch an den, in dem Fall Nerven vom Unterarm mit konnektiert, sodass auf jeden Fall anatomisch gesehen ausreichend Sensibilität und Lustempfinden sozusagen über die Klitoris erreicht werden kann. Außerdem habe ich beobachtet, dass die Menschen ja dann immer mehr äußerlich dem ähneln, was sie innerlich ja spüren. Und daher glaube ich auch, und das haben ja auch viele bestätigt und berichtet, dass das Empfinden der Sexualität viel intensiver und besser geworden ist.
Verstehe. Also, dass man sich einfach wohler fühlt mit sich selber.
Genau, ja.
Ich hatte ja schon die Möglichkeit, mit Micha zu sprechen. Ein sehr, sehr dankbarer Patient auch aus Ihrem Haus und von Ihnen. Und der hat so was ganz Hübsches gesagt. Das große Ziel war im Grunde genommen, also für mich als Frau schwer nachvollziehbar, aber das ist Stehpinkeln. Ich finde es ja richtig. Viel schöner, wenn Männer sitzen beim Pinkeln. Aber Stehpinkeln scheint ja wirklich so die Krönung allen des Weges zu sein.
Das erlebe ich auch hier immer wieder in den Sprechstunden, dass das ein ganz großer Wunsch ist, der ganz oben dran steht, weil es wurde mir auch so erklärt, wenn man mal mit anderen Männern, wo man eben nicht geoutet ist, irgendwo eine Wanderung macht oder sonstiges, dass man sich dann nicht da irgendeinen Baum setzen muss, sondern dass man sich eben quasi nicht nach außen hin outet bei den Situationen, wo man nicht geoutet ist. Und deswegen ist das für viele Leute so wichtig. Ich glaube auch, dass viele das damit verbinden, auch Mann zu sein, dass man eben die Möglichkeit hat, kontrolliert im Stehen Wasser zu lassen. Und das sind, glaube ich, die zwei Gründe, die mir so bekannt sind, warum den Menschen das so wichtig ist.
Gibt es die Möglichkeit einer ästhetischen Beeinflussung? Also Länge, Breite, Optik? Oder ist man bisschen...
Also wenn wir das jetzt im Prinzip ja. Wenn ich jetzt
wieder also wir reden jetzt vom Penoid, ne?
Genau, wenn ich darüber rede, dann auf jeden Fall. Es gibt natürlich so Mindestmaße, wo wir das vorher ausmessen. Wir machen das überwiegend vom Unterarm, aber es gilt auch für den Oberschenkel als Spenderareal, dass wir sehen, okay, diese Mindestanzahl an Zentimetern, nicht nur von der Länge, sondern eben auch vom Umfang, müssen wir haben, damit es ein ästhetisch gutes Ergebnis gibt, auch damit die spätere, gegebenenfalls oder meist geplante Penisprothese auch noch hineinpasst. Das muss man ja alles mit berücksichtigen und dann kann man natürlich mit dem Patienten sprechen, möchte er eher mehr oder weniger, die meisten wollen halt eher mehr und deswegen kann man sagen, ja, da kann man noch 1-2 Zentimeter im Umfang mehr rausholen sozusagen, dafür hat man eine größere oder auffälligere Narbe am Unterarm oder Oberschenkel, Das muss man dann individuell besprechen. Aber letztendlich ist das eine, was chirurgisch sein muss, damit es eine Garantie gibt oder die bestmögliche Garantie man geben kann, dass es funktioniert. Und zum anderen natürlich auch ästhetisch, optisch ein Anspruch, den die Patienten haben, wie wir auch selber an uns haben. Denn wir wollen ja auch, dass es gut aussieht und dass die Patienten zufrieden sind.
Der Penis, also Penoid ist die eine Sache, aber es gibt ja auch Hoden. Wie funktioniert das?
Genau. Mit den Hoden ist es so, da gibt es unterschiedliche Hodenprothesen, also in der Größe. Und mit den Weichteilen, die da drüber sind, das sind im Prinzip die vorherigen großen Schamlippen gewesen, die man dann entweder mit einer Hautverschiebetechnik so modifizieren kann, wie wir das schon bei der Penoid-Konstruktion dann auch schon machen, dass wir damit den Hodensack auch ein Stück weit formen und mehr Weichteil geben, sodass man später die entsprechende Hodenprothese dann einsetzen kann, sodass die auch genug Platz hat und dass es am Ende dann wie ein Hodensack aussieht.
Zu dieser Podcast-Reihe gehört auch so ein kleines Anatomie-ABC. Da würde ich dann alles nochmal gleich mit Ihrer Hilfe zusammenfassen. Vorher aber noch kurz ein anderes Thema. Transidentität, Transgender ist ja nicht frei von Anfeindungen. Wie erleben Sie das? Weil, erstmal die Frage, wie erleben Sie das, wenn Sie erzählen, was Sie beruflich machen?
Ja, das ist erlebe ich auch. Das wird hier auch berichtet und das kriege ich natürlich auch aus den Medien mit. Und das kann man, also die Menschen, die Leute anfeinden, muss man ein Stück weit insofern verstehen, da sie sich nicht mit der Materie genug befasst haben und für die das eben was, ich sag mal, in Anführungszeichen nicht Normales ist. Und wenn man sich aber immer mehr mit der Materie befasst und die Menschen selber kennenlernt, was die Probleme sind, was die Ursachen sind, die können ja selber nichts dafür, die suchen sich ja nicht aus, dass sie jetzt aus ihrer Sicht im falschen Körper geboren sind. Und deswegen, wie gesagt, ist die chirurgischen Maßnahmen neben den psychotherapeutischen Maßnahmen sicherlich eine sehr große Hilfe. Und ich kann die aber verstehen, die sich mit der Thematik nicht so auskennen, dass es da Anfeindungen geben kann, weil sie das eben nicht kennen, weil sie das nicht verstehen oder weil sie das aus ihrem Bild heraus nicht als richtig empfinden. Aber wie gesagt, wenn man mit den Betroffenen spricht und das auch so erkannt hat, was das Problem ist, dann kriegt man, glaube ich, eine andere Einstellung dazu.
Sie hatten es vorhin schon angesprochen. Also jemand, der vor Ihnen gesessen hat und gesagt hat, Mann, ich habe das bereut, das passiert eher nicht.
Das gibt es auch. Wir hatten das ein paar Mal, dass er kurz vor der Operation, obwohl eigentlich alles mehrfach besprochen war, dann doch gesagt hat, ich warte jetzt doch lieber. Und das ist auch in Ordnung. Da darf man die Menschen natürlich in keinster Weise drängen oder sonstiges. Das ist aber eher, zumindest in unserer Abteilung, was ich hier persönlich erlebt habe, sehr, sehr selten. Das
ist ja auch ein langer und wichtiger Schritt für die betroffenen Menschen. Wie lange dauert das, bis der rein operative Prozess abgeschlossen ist?
Also man kann rechnen, mit diesen, wie gesagt, bei uns, das ist aber von den Krankenhäusern individuell geregelt. Wir haben jetzt 7 Teiloperationsschritte und immer mit Abstand unterschiedlich von mehreren Monaten. Kann man rechnen, dass man so 1,5 bis 2 Jahre damit eigentlich beschäftigt ist, bis dann alles operativ fertig ist.
Empfehlen Sie dann die Menschen offen mit dieser Transformation umzugehen oder halten Sie sich da komplett bedeckt?
Nochmal, es kam eben akustisch.
Empfehlen Sie Ihren Patienten offen mit der Transformation umzugehen oder sagen Sie, man sollte in sich hineinfühlen und dann lieber nicht sagen, was man für einen Weg hinter sich
hat? Ich glaube nicht, dass mir das zusteht, für jeden Einzelnen das zu beurteilen. Also ich kann, wenn es zu so einer Thematik kommt in der Sprechstunde, dann sage ich eigentlich, dass ich von den anderen eher das Gefühl habe, die ich da auch gesehen habe in der Sprechstunde von den anderen Patienten, dass die immer, wenn sie sich geoutet hatten und offen mit der Thematik umgehen, dass die eigentlich freier leben, weil sie ja nichts mehr verstecken müssen. Man kann ja aber nur nicht in jeden Supermarkt gehen und sagen, ich bin trans. Das geht auch nicht. Aber wie gesagt, das sieht man auch von, also bei den Transmännern insbesondere, das erkennen sie ja gar nicht von außen unmittelbar, wenn man damit nicht rechnet oder damit auch da auch nicht geschult ist, wo man hingucken könnte, was eventuell einen als frühere Frau sozusagen verraten würde oder eventuell, dass es da irgendwelche Merkmale gibt, wo man als, also ich sehe das aber auch nicht immer. Das heißt, wenn ich durch Berlin gehen würde und gezielt drauf gucken würde, dann könnte ich mir bei einigen vorstellen, das könnte sein. Aber ich wüsste auch nicht jeden und ich könnte auch nicht jeden erkennen. Also deswegen muss das jeder letztendlich selber mit sich ausmachen, ob er sich outen möchte oder nicht. Und wenn ja, wo? Es gibt auch welche, die haben sich da geoutet, woanders aber nicht. Und das muss auch jeder selber für sich selber wissen. Da halte ich mich eigentlich dementsprechend raus.
Wir erleben gerade eine rasante Entwicklung in Sachen KI und so weiter. Also es tut sich richtig, richtig viel. Wohin wird denn sich Ihre Art der Medizin, die Transgender-Medizin, entwickeln? Gibt es da Sachen, wo Sie sagen, darauf warten wir, das können wir uns noch vorstellen, hier wird es einfacher, oder ist man tatsächlich immer auf das reduziert, was es jetzt schon ist, also das mikrochirurgische Talent, das Zusammenspiel verschiedener Ärzte, Leistungsgruppen und natürlich auch die Veranlagung der entsprechenden Menschen?
Na, ich glaube schon, ich würde sogar so weit gehen, dass ich mir das auch gar nicht vorstellen kann, was alles möglich ist. Also wenn man das in 10 Jahren oder in 20 Jahren nochmal sieht, dann sind wir vielleicht schon auf einem ganz anderen Stand, als ich mir das jetzt auch vorstellen könnte. Was man aber jetzt schon sieht, sind ja auch chirurgische Roboter, die bei Orthopädie, Unfallchirurgie und anderen Operationen auch schon jetzt unterstützend eingreifen, teilweise auch selber operieren oder von einem Arzt in einem anderen Land gesteuert werden. Alles, das ist möglich und es ist hier im Prinzip, denke ich, also ich würde lügen, wenn ich sage, nein, das wird nie passieren. Letztendlich muss man trotzdem, also das rein Technische können die Roboter sicherlich irgendwann auch machen, dass es so ganz ohne Mensch und Arzt geht, das kann ich mir persönlich nicht vorstellen. Und es ist ja auch am Ende nicht nur die Operation, sondern auch das Zwischenmenschliche, gerade mit dem Patientenklientel, was das Wichtige ist. Und ich weiß nicht, ob es in der Zukunft die Roboter so weit schaffen, aber vielleicht auch das, dass sie das Zwischenmenschliche so ersetzen können.
Ich bedanke mich von Herzen, dass Sie für uns Zeit hatten. Und jetzt kommen wir zu unserem kleinen Anatomie-ABC. Nochmal kurz zusammengefasst. Was ist eine Mastektomie?
Eine Mastektomie ist im Prinzip die Entfernung der weiblichen Brust und Konstruktion eines männlichen Oberkörpers. So wie wir es jetzt machen. Die reine Mastektomie ist wirklich nur die Entfernung der weiblichen Brust.
Hysterektomie.
Die Hysterektomie ist die Gebärmutterentfernung.
Kolpektomie.
Die Kolpektomie ist Entfernung der Vaginalhülle, also des Scheidenschlauches.
Die Phalloplastik.
Das ist die Penoidkonstruktion oder das Konstruktion des, des Penises.
Das Spenderareal.
Das Spenderareal ist ja davon, wo man Gewebe wegnimmt, um zum Beispiel in dem Fall jetzt das Penoid zu konstruieren.
Die Uretroplastik.
Na, Uretroplastik, also es geht darum, die Harnröhre zu konstruieren. Nicht zu rekonstruieren, weil die war ja vorher nicht da. Also wir bilden die ja oder konstruieren die ja auch aus Haut, die dann quasi an die originäre weibliche Harnröhre angenäht wird. Es wird also nichts ersetzt. Wir machen nichts mit der Harnblase oder so. Und insofern ist es eine Konstruktion. Und die Uretroplastik ist eben auch die Konstruktion der Harnröhre, wenn man so will, im weitesten.
Die Stratoplastik und die Glanzplastik.
Die Skrotumplastik ist das wahrscheinlich, das ist die Bildung
Ich wiederhole nochmal. Also ja. Die Strotoplastik und die Glanzplastik.
Nee, die Skrotumplastik.
Also die Strotumplastik und die Glanzplastik.
Die Skrotumplastik ist die Bildung des Hodensackes an sich. Da kann man darauf achten, zum Beispiel, dass in der Mitte eben nicht so eine Einziehung entsteht, wie es quasi ein Vaginaleingang widerspiegelt, sondern dass man das da quasi zu einem glatten Hodensack sozusagen formen kann. Und die Glanzplastik ist die letzte Operation. Das ist quasi, das ist was Ästhetisches. Das ist die Eichelbildung. So ist das ganze Penoid dann quasi in Form mit der Eichel dann ein noch besseres ästhetisches Ergebnis ergibt.
Am Ende haben wir dann noch die Erektionsplastik.
Ja, das ist die Erektionsprothese. Da gibt es halt die Penisprothese. Da gibt es verschiedene Modelle. Und die setzt man eben in das Penoid ein, wenn derjenige das möchte. Die meisten möchten das. Es gibt auch welche, die sagen, nee, das brauche ich nicht. Das ist mir zu komplikationsreich. Oder ich habe da Bedenken, dass man auch das Penoid wieder verliert. Und deswegen ist das alles möglich, aber das ist dann individuell, dass man das gestalten kann. Also wie gesagt, die Penisprothese wie man denn damit das Period auch eine Chance hat, steif zu werden, sodass man das im Prinzip auch für die sexuelle Tätigkeit gebrauchen kann.
Wie ist der Weg zu Ihnen? Wenn jetzt jemand sagt, okay, ich möchte mich beraten lassen, ich finde das alles ganz erfüllend für mich, das sind die Fragen, die ich mir schon lange stelle, wie muss man da vorgehen?
Ja, also generell kann man auch gerne als eher in der Sprechstunde einen Termin machen über unsere Internetseite oder auch über unseren Instagram-Kanal. Da gibt es eigentlich auch alle Erklärungen und alle Mails oder Telefone, wie man sich hier verbinden kann. Auch über Dr. Lipp könnte man sich einen Termin machen. Letztendlich ist es immer sinnvoll, vorher mit dem Psychotherapeuten schon gesprochen zu haben, dass man da schon einen gewissen Plan hat. Und wenn es dann wirklich an die Operation herangeht, dann gerne lieber zu früh als zu spät auch mal ein Informationsgespräch hier beim plastischen Chirurgen holen. Das ist sicherlich sinnvoll, dann weiß man auch früh, was man bei der Krankenkasse einreichen muss, worauf es ankommt, dass man da gezielt drauf losgeht und nichts halt.
Herr Dr. Buhl, ich danke Ihnen von Herzen für das Gespräch. Es war ein tiefer, ein ungeschminkter Blick hinter die OP-Maske sozusagen. Ich danke Ihnen für Ihre Empathie, mit der Sie diese Grenzgänge der Medizin überhaupt möglich machen. Und wir haben gelernt, dass es ein langer Weg ist zum eigenen passenden Körper.
Ja, vielen Dank.
Wenn euch Michas Schicksal bewegt hat, ihr begeistert seid von den medizinischen Möglichkeiten und ihr auch in Zukunft keine dieser tiefgründigen Geschichten zwischen medizinischer Präzision und menschlicher Stärke verpassen wollt, dann abonniert doch jetzt unseren Podcast »Warum ich? Der andere Gesundheitspodcast« auf der Plattform eures Vertrauens. Teilt diese Folge ja auch gerne mit den Menschen, die sich dafür interessieren und die vielleicht mal mit offenen Augen durchs Leben gehen können. Bleibt gesund, bleibt neugierig. Ich sage Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Martina Kornhold.